Wir sind im Philipperbrief, im Kapitel 4. Und wir wollen den Philipperbrief heute Morgen abschließen. Philipperbrief ist ein Brief über richtige christliche Lebensphilosophie. Wie wir ein erfülltes, zufriedenes, freudiges Leben leben können. Das ist wichtig für uns, ein wichtiger Brief für uns. Denn wir werden von so vielen Weltanschauungen um uns förmlich angeschrien. Wir leben in einer Kultur, die einem Marktplatz gleicht. Wir werden von allen Seiten angeschrien, wo die Händler sind und sie preisen verschiedene Wege zum Glück an. Verschiedene Wege, wie wir leben sollen. Und doch gab es noch nie so viele unglückliche Menschen wie heutzutage. Mann, aber wir sind gesegnet. Wir sind diejenigen, die den kennen, der uns erschaffen hat. Der weiß, wie wir ein erfülltes Leben leben können. Der uns liebende Gott. Und er sagt uns, wie wir richtig leben können, wie wir glücklich leben können. Und hier im Philipperbrief ergibt uns zugleich noch ein Vorbild, dass wir auch sehen, dass es wirklich funktioniert. Den Apostel Paulus, den Gott verwendet hat, um diesen Brief zu schreiben. Paulus ist im Gefängnis und dennoch schreibt er diesen Brief voll Freude. 15 Mal sagt er, freut euch oder Freude oder freuen. Eine Freude, die unabhängig ist von Umständen. Und er hat uns gesagt, freut euch mit mir. Letzte Woche hat er uns gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Er hat uns den Schlüssel gegeben. Kapitel 1 haben wir gesehen, ein Schlüssel ist ein auf Jesus ausgerichtetes Leben und Denken. Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Da fängt alles an. Leben mit Jesus. Ausgerichtet auf ihn leben. Wenn du Jesus nicht kennst, keine Gemeinschaft hast mit ihm, wirst du nie glücklich werden. Was säumst du den Sinn deines Lebens? Und wirklich bist auf den Weg an einen Ort, wo du nie glücklich und zufrieden sein wirst. Zweiten Schlüssel, den uns gegeben hat, ist demütiges Denken. Lebe um anderen zu dienen. Erachtet einer den anderen höher als sich selbst. Dann am Beginn vom Kapitel 3 hat er uns vor Gesetzlichkeit gewarnt. Das ist die eine Sache, die uns unsere Freude raubt. Dann hat er gesprochen von zielgerichteten, nach vorne schauendes Denken. Ich vergesse das, was da hinten ist und strecke mich aber nach dem aus, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Unser Ziel natürlich ist der Himmel. Unser Ziel ist Jesus kennen und wir brauchen diese ewige Perspektive. Letzte Woche haben wir gelernt über sorgenfreies Denken. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Leben in Freude hat mit unserem Denken zu tun, unserer Einstellung. Heute wird der Herr unsere Einstellung unserem Geld und unserem materiellen Besitz gegenüber ansprechen. Und das ist ein wichtiges Thema in unserer Kultur. Jesus hat auch viel darüber gesagt. Ungefähr 15% von all dem, was er gesagt hat, hat irgendwie mit unserem Besitz zu tun. Das ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens. Und mein Gott sei Dank sagt uns, wie wir richtig damit umgehen können, weil wir brauchen das. Und wir wissen, unser Besitz, materieller Reichtum in sich, der macht nicht glücklich. Scheint oft ist es das Gegenteil. Die reichsten Leute sind die unglücklichsten und die, die sich am meisten Sorgen machen. Noch muss ein Mangel an materiellen Besitz uns unglücklich machen. Man schaut den Paulus an, er sitzt im Gefängnis, er ist gefangen. Er hat nichts und er jubelt, er ist voll Freude in Jesus. Noch ist Besitz oder Geld in sich etwas Schlechtes. Ich meine, es kann ein Segen oder ein Fluch sein, je nachdem, wie wir damit umgehen. Es hängt wieder alles von unserer Einstellung ab und von unserem Denken darüber. Und Gott wird uns in unserem Text heute Morgen zwei Angewohnheiten zeigen, die wir brauchen und die uns Freude in unserem Leben bringen. Die erste ist Genügsamkeit und Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Und die zweite Sache ist Geben. Also Nummer 1, begnüge dich mit dem, was du hast. Vers 10 im Philipper 4. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meinen zu gedenken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Der Anlass dieses Briefes, wenn wir uns erinnern, war eine finanzielle Gabe der Gemeinde in Philippi, die sie durch den Epaphroditus, einen von ihnen, gesandt haben, nach Rom zu dem Paulus. Und sie hatten den Paulus schon öfter unterstützt, aber hatten jetzt länger keine Gelegenheit dazu. Wahrscheinlich, weil der Paulus ständig unterwegs war, schwer war, ihn zu erreichen. Paulus drückt hier seine Freude aus, dass sie ihm wieder eine Gabe geschickt haben. Und er sagt nicht, weil er Mangel hatte, obwohl er das hatte, sondern weil es gut für die Philipper war zu geben. Wir werden das später noch ansehen. In Vers 11 sagt er nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Obwohl der Paulus materiellen Mangel hatte, war er zufrieden, wo er war. Sogar dort in der römischen Gefangenschaft. Und er war nicht nur zufrieden, er war auch voller Freude, wie wir wissen. Wie konnte der Paulus trotz materiellem Mangel zufrieden sein und voll Freude sein? Ich denke, zwei Gründe. Der erste ist, er sagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat. Ich wünschte, manche von diesen Prosperity-Teachern würden da drauf kommen. Glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und wir leben in einer Gesellschaft von Unzufriedenen. Die Menschen versuchen, ihr Glück zu erzwingen. Das größere Haus und den besseren Job. Und wenn ich nur verheiratet wäre oder wenn ich einen anderen Partner hätte. Und wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich zufrieden. Nee, es funktioniert nicht. Gegenteil, Unzufriedenheit frisst uns auf. Es lässt uns leer zurück, es zerstört Ehen. Es ist die Ursache für Streit und Krieg. Unzufriedenheit ist ein Fluch. Und wie gesagt, es gibt mehr kaputte Menschen heutzutage als wahrscheinlich je in der Geschichte. Und dabei geht es uns besser als allen Generationen, die vor uns gelebt haben. Und wirklich, wir gehören, wir, die wir hier sitzen, wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Wenn du genug zu essen hast, wenn du Kleidung hast, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und irgendeinen fahrbaren Untersatz, dann gehörst du zu den reichsten 15% von allen Menschen, die heute leben. Wir sind alle reich. Warum beschweren wir uns dann und sind unzufrieden? Ich denke, weil wir eine falsche Ausrichtung in unserem Leben haben. Weil wir Zufriedenheit an der falschen Stelle suchen. Hey, wenn wir für diese Welt geschaffen worden sind, dann soll das eigentlich funktionieren. Je mehr ich mein Leben mit den Dingen dieser Welt fülle, desto glücklicher soll ich sein. Punkt ist, es funktioniert nicht. Das heißt, der Sinn in meinem Leben muss etwas anderes sein. Ich meine, das ist logisch, wenn ich mir das überlege. Und dennoch gibt es selbst viele Christen, die das noch nicht verstanden haben. Gott sagt uns in der Bibel, wir sind geschaffen für eine Person. Und wenn wir die Menschen beobachten, eines der Dinge, wonach Menschen ständig auf der Suche sind, ist eine Person. Wir sehen die Menschen, die von einer Beziehung in die nächste rennen. Was suchen diese Menschen? Ich glaube, es ist mehr als nur ein sexuelles Abenteuer. Ich glaube, sie suchen eine Person. Sie suchen eine Beziehung mit einer Person, die ihre Bedürfnisse erfüllt. Und was wir beobachten, sie versuchen eine Person, vielleicht heiraten sie die sogar, aber die Person kann das Vakuum in ihrem Herzen nicht füllen. Also sagen sie, okay, ich versuche die nächste Person, vielleicht die Affäre mit der Sekretärin. Und die kann nicht befriedigen und dann die nächste und so geht es immer weiter. Ständig auf der Suche nach dieser Person, die letztendlich die Leere in uns füllen kann. Und es ist ein Funken Wahrheit dabei. Die Wahrheit ist, wir sind geschaffen für eine Person. Wir sind von einer Person geschaffen und für eine Person. Und die Person ist Jesus Christus. Und nur er kann diese tiefsten persönlichen Bedürfnisse erfüllen in unserem Leben. Versuch nie, irgendjemand anderen zu der Quelle zu machen, die deine tiefsten Bedürfnisse stillen soll. Die können das nicht. Das heißt, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht in Beziehung mit ihm stehst, dann brauchst du gar nicht weitersuchen. Das ist der Anfangspunkt. Das ist zum Scheitern verurteilt. Du bist auf dem Weg ins Verderben. Die einzige Antwort ist, hey, du brauchst Beziehung mit Jesus Christus. Du musst ihn in dein Leben einladen. Aber für die von uns, die wir Jesus kennen, lasst uns ihn nicht ihn stehen lassen und dann woanders weitersuchen. Immer noch woanders suchen. Kolosser 2,20 sagt uns, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Hey, er ist für dich da. Er will dein Leben füllen. Die Frage ist, was bedeutet dir seine Gegenwart in deinem Leben? Die Frage ist, nutzt du dieses Angebot, dass er da ist? Läufst du zu ihm hin mit deinen Bedürfnissen oder ignorierst du ihn weiter und suchst weiter in der Welt, irgendwo anders? Kapitel 1 haben wir gesehen, dass der Schlüssel die Ausrichtung auf eine Person ist in unserem Leben. Das Leben ist für mich Christus, hat der Paulus gesagt. Eine Sache, eine Person. Und keine andere Person kann seinen Platz einnehmen und dein Leben erfüllen. Es gibt keinen perfekten Menschen. Deswegen kann auch dieses Bedürfnis nicht letztendlich erfüllen. Ein Junggeselle will sich vom Computer die perfekte Ehefrau auswählen lassen. Und er tippt seine Wünsche ein. Er sagt, ich brauche eine echte Kameradin. Sie soll klein und niedlich sein. Sie soll Wassersport mögen. Und sie soll Freude an Gruppenaktivitäten haben. Die Antwort des Computers, heiraten Sie einen Pinguin. Nur Jesus kann unser Leben letztendlich erfüllen. Er ist die Person, nach der unser Herz verlangt. Die Menschen sind auf der Suche nach einem Ort, der sie erfüllt. Und wir beobachten das, die Leute ziehen von einem Ort zum nächsten. Von der Wohnung in das Haus, vom einem Haus in das größere Haus, von der Stadt ins Land, vom Land in die Stadt, von Land zu Land, von einem Urlaubsziel zum nächsten, vom Campingplatz in Bayern zum Abenteuerurlaub in Australien bis hin zum Spitzenclub in Hawaii. Menschen suchen nach einem Ort. Das Problem ist, wo immer wir hingehen, nehmen wir uns selbst mit. Und die Leere ist immer noch da, wenn wir an dem anderen Ort ankommen. Bis wir uns bewusst sind, dass wir für einen ganz anderen Ort geschaffen sind. Für einen Ort, von dem Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist unser wahres Zuhause, der Himmel. Und Gott hat uns das gesagt im Kapitel 3, im Vers 20. Unser Bürgerreich ist in dem Himmel. Das ist das Ziel, worauf wir zujagen. Und danach verlangt unser Herz. Wir haben ein Verlangen nach einem perfekten Ort. Und zwar deswegen, weil es einen perfekten Ort gibt. Aber nicht hier auf dieser Welt. Genauso wenig, wie es die perfekte Beziehung hier auf dieser Welt gibt. Und erwart nicht, hier den perfekten Ort zu finden. Hör auf, danach zu suchen. Es ist verschwendete Energie. Das sind verschwendete Ressourcen. Der schönste Ort der Welt kann dieses Bedürfnis nicht erfüllen. Die Bibel sagt uns, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Fremde hier. Wir sind Botschafter für Jesus. Wir sind vom Himmel auf die Erde geworfen. Wir sind Durchreisende hier. Unser Zuhause ist der Himmel. Und wirklich die einzige Position hier auf der Erde ist in Christus. Der einzige Ort, unter Anführungszeichen, wo wir Erfüllung finden, ist in ihm. Also sei dort zufrieden, wo Gott dich hingestellt hat und genieß, was Gott dir geschenkt hat. Ja, wenn dir eine Wohnung, wenn er dir einen Urlaub schenkt, genieß es. Aber sei dir bewusst, dass diese Dinge dich nie glücklich machen werden. Es ist nicht der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Letzte Beobachtung vielleicht noch, wir könnten wahrscheinlich noch viele machen. Menschen sind dabei, ihr Leben mit Dingen, mit materiellen Dingen zu überfüllen. Hey, mit Schränken, voll von Kleidung. Manche haben begehbare Schränke, weil sie so viel Zeug haben, dass sie sonst das Ding überhaupt nicht mehr überblicken können. Muss immer der neueste Schrei sein mit Autos und es muss immer das Größere und das Bessere sein. Mit Computern, mit Heimkinos, mit den neuesten Stereoanlagen, mit den neuesten CDs, den neuesten Spielsachen, den teuersten Hobbys. Muss nicht viel dazu sagen. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass diese Dinge nicht glücklich machen. Können uns nicht befriedigen. Wenn wir für dieses Zeug leben, wenn wir materielle Dinge zum Zentrum und zum Ziel unseres Lebens machen, dann werden wir immer leer bleiben. Das sind ja die Dinge, die uns erfüllen können. Es sind geistliche Schätze, nach denen unser Herz sich sehnt. Die Bibel spricht von solchen Dingen. Sie spricht von Kronen und himmlischen Schätzen und geistlichen Segnungen und dass wir bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Epheser 1,3. Ja, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Materielle Dinge werden uns nie glücklich machen. Es ist angenehm, sie zu haben, aber können uns nicht füllen. Warum? Weil wir in erster Linie für eine Person geschaffen sind. Nicht für Zeug. Für eine Person, für eine Beziehung. Eine lebendige, persönliche, ewige Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Das ist Christentum. Es geht nicht um Religiosität oder irgendwelche religiösen Handlungen. Ich erinnere mich an eine Band, die wir vor vielen Jahren mal in Wien gehabt haben. Und ich weiß nicht mehr viel, kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber die hatten ein Lied. Und das ist I'm not religious, I'm in love. Ich bin nicht religiös, ich bin verliebt. Darum geht's. Das ist Christentum. Sagst du, dass Besitz schlecht ist? Weltliche Dinge, materielle Dinge? Nein, nicht unbedingt. Die Frage ist, in welcher Beziehung wir mit ihnen stehen. Sind sie mein Götze? Lebe ich dafür? Häufe ich sie auf? Für mich selbst? Oder sehe ich sie als Werkzeug, um Gott Ehre zu bringen und sein Reich zu bauen? Selbe Frage können wir uns für unseren Job stellen, für Karriere. Ist Karriere schlecht? Nein, nicht in sich selbst. Die Frage ist, was bezwecke ich damit? Wie sehe ich sie? Was tue ich damit? Sehe ich sie als Mittel, um meine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen? Um Anerkennung von Menschen zu bekommen? Oder sehe ich sie als Berufung? Ich tue es für Gott. Ich bete Gott in meiner Arbeit an. Was immer ich tue, tue ich für ihn. Und ich nutze diese Position, um Menschen für Jesus zu erreichen und um sie positiv zu beeinflussen und um ihnen zu dienen. Und mein Lohn, hey, den verwende ich, um meine Familie zu versorgen, um ins Reich Gottes zu investieren, um andere zu segnen. Hey, dann ist deine Karriere ein Segen. Oder dasselbe für Unternehmer. Manche Leute fragen, ist es okay, Gewinn zu machen für Christen? Absolut! Solange es ehrlich ist, solange es nicht ungerechter Gewinn ist. Die Frage ist, wie siehst du dein Unternehmen und den Gewinn, den du machst? Ist es dein Unternehmen? Siehst du es als deines? Dafür deine Bereicherung, um dir einen Namen zu machen? Oder ist es Gottes Unternehmen? Und es ist für seine Ehre da und verwendest es als Werkzeug, um andere zu segnen. Und Leute, einer der wertvollsten Dienste, die wir heute tun können, ist, anderen Menschen einen Job geben in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist ein ganz wertvoller, wichtiger Dienst. Das ist hier zu Gottes Ehre und dass ich in sein Reich investieren kann. Gott gibt uns irgendwie eine ganz andere Ausrichtung. Diese Dinge sind radikal, die Welt so zu sehen. Gott gibt uns eine radikal andere Sicht vom Besitz und von diesen Positionen dieser Welt. Die Bibel sagt uns, alles gehört Gott. 5. Mose 10, 14. Siehe, dem Herrn, deinem Gott gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Was ist unser Teil? Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns einvertraut hat. Wir sind nicht Eigentümer. Wir sind nicht diejenigen, die kontrollieren, was mit dem Besitz passieren soll. Die darüber frei, ohne Rücksprache mit Gott verfügen können. Alles, was ich habe, mein ganzes Leben gehört ihm. Wir sind Verwalter. Und wir werden eines Tages Rechenschaft abgeben vor Gott, was wir mit unserem Besitz, aber auch mit unseren Gaben, mit unseren Beziehungen getan haben, die Gott uns anvertraut hat. Und in was wir investiert haben. Was wir damit gemacht haben. Ihr könnt in Matthäus 25 nachlesen, dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da geht es darum. Aber lasst uns zum Thema zurückkehren, zu unserem Text hier. Punkt, den ich machen wollte, der Grund, warum wir unzufrieden ist, weil unser Leben, weil unser Herz auf falsche Dinge oder auf die falschen Personen ausgerichtet sind. Und weil wir von diesen Dingen Erfüllung erwarten. Aber die Wahrheit ist, wir können nur zufrieden sein, wir können nur genügsam sein, wenn unser Leben auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Wenn wir eine ewige Perspektive haben, aufs Reich Gottes ausgerichtet sind und darauf anderen zu dienen. Ich habe das schon öfter gesagt, Glück ist ein Nebenprodukt. Nebenprodukt von unserer Beziehung mit Jesus und von unserem Dienst an anderen Menschen. Da kommt Glück und Zufriedenheit her. Nebenprodukt, wenn ich das, worum es wirklich im Leben geht, diese geistlichen Segnungen, das Reich Gottes, die Schätze im Himmel zu sammeln, Beziehung mit Jesus, wenn ich das zur Priorität in meinem Leben mache. Und wenn ich so lebe, dann werden materielle Dinge gar nicht mehr so wichtig sein. Und wenn ich nicht so viel davon habe, dann werde ich nicht unglücklich sein. Deswegen wird mich das nicht aus der Bahn werfen. Und wenn mich der Herr mit materiellen Dingen segnet, dann kann ich sie genießen, ohne abhängig zu werden davon. Und ich kann mich daran freuen. Und ich kann sie ins Reich Gottes investieren und Schätze im Himmel sammeln. Es gibt in unserer Gesellschaft fast ein Gesetz. Und das ist, wenn dein Einkommen steigt, dann gönnst du dir automatisch einen höheren Lebensstandard. Mit anderen Worten gesagt, wenn mein Einkommen steigt, dann gebe ich es automatisch für mich selbst aus. Frage ist, muss es wirklich so sein? Müssen wir das als Christen fraglos übernehmen? Mag es aus ewiger Perspektive gesehen nicht besser sein, nicht weiser sein, dieses zusätzliche in Gottes Reich zu investieren und für meinem einfachen Lebensstil zu bleiben? Vielleicht Mission zu unterstützen oder Bedürftigen zu helfen? Ich meine jetzt mit dem großen Bild, aus ewiger Perspektive. Was ist die bessere, weisere Investition? Das neueste Spielzeug, die neue Stereoanlage? Oder wenn ich um dasselbe Geld 10 Missionare in Indien ein ganzes Jahr lang unterstützen kann, sodass sie ihren Dienst dort ausüben können und Menschen für Jesus erreichen können? Ich meine, was bringt ewig gesehen die besseren Zinsen? Was ist die bessere Investition? Wir denken hier einfach jetzt ökonomisch mal als Investoren. Dasselbe könnten wir mit unserer Zeit sagen. Was ist besser investiert? 3 Stunden täglich meinem Hobby nachrennen oder vorm Fernseher sitzen von mir aus? Oder dieselbe Zeit in meine Familie investieren, in Beziehungen, in das Reich Gottes, in Gebet, in Bibelstudium, in meinem Dienst? Wir reden hier vor allem vom Besitz. Wie können wir sinnvoll investieren? Ewig gesehen. Die Not ist da. Wisst ihr, dass über 3 Millionen Menschen auf dieser Welt noch nie von Jesus gehört haben? Zumindest als Erretter. Und wisst ihr, dass täglich um die 75.000 Menschen, die meisten Kinder von ihnen, sterben wegen schmutzigem Trinkwasser und Seuchen und Unterernährung? Und die sind wertvoll für Gott. Und Jesus sagt, jedes Glas Wasser, was wir ihnen geben, wir werden dafür belohnt werden im Himmel. Wir werden ewig reich sein dadurch. Setz die Dinge in Perspektive. Ich sage die Dinge nicht, um irgendeinen Schuldtrieb auf uns zu legen oder... Nee, darum geht's nicht. Das heißt nicht, dass wir alles verkaufen müssen, aber es heißt, eine ausgewogene Sicht zu haben, abzuwägen. Gut zu investieren. Richtige Perspektive zu haben. Wir sind alle auf dem Weg in den Himmel. Und das Leben ist kurz. Und wir haben nur hier Gelegenheit, Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn wir mal vor Jesus stehen, ist es zu spät. Jesus hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und seht hier, Jesus sagt nicht, sammelt Schätze für andere. Er sagt, sammelt Schätze für euch. Er ist nicht dagegen, dass wir Schätze sammeln, dass wir investieren. Er sagt nur, investiert an dem richtigen Ort. Es ist Gottes Herz, wenn er uns diese Dinge sagt. Er will, dass wir gesegnet sind die nächsten 50 Milliarden Jahre. Das ist sein Herz. Was immer Gott uns sagt, in jedem Bereich unseres Lebens, ist immer in unserem eigenen Interesse. Wir müssen das verstehen. Lass uns ein Beispiel nehmen. Nehmen wir an, du bist amerikanischer Soldat, wie der Mike. Und die Armee schickt dich für 2 Jahre nach Deutschland. Aber dann geben sie die Garantie, den Rest deines Lebens darfst du in Amerika leben, dem Land deiner Träume. Die einzige Sache ist, du kannst dir nichts mitnehmen zurück. Vielleicht gerade Handgepäck, aber du kannst dir kein Zeug mitnehmen. Aber was du tun kannst, du kannst es überweisen auf dein Konto in Amerika. Jetzt mal rein als Investoren, als wirtschaftlich gedacht. Wie viel würdest du in Deutschland investieren? In Häuser und Auto und das ganze Zeug hier. Naja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich würde so viel wie geht vorausschicken in mein wirkliches Zuhause, dort wo ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Genau das ist der Punkt, den Jesus macht. Er sagt nicht, ich bin gegen Reichtum oder gegen Schätze sammeln, er sagt nur, sammelt sie am richtigen Ort, dort wo es Sinn macht. Warum sage ich das Ganze? Ich muss euch in ein Geheimnis einweihen. Ich habe nicht mehr lang zu leben. Ich habe eine tödliche Krankheit. Ich habe noch eine schlechtere Nachricht. Nur dieselbe Krankheit. Wir werden alle sterben. Und du kannst ja nichts mitnehmen. Aber Jesus sagt, du kannst es vorausschicken. Die Anlageberater, die Finanzberater sagen uns oder versuchen uns zu lernen, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern unser kurzfristiges, das Jetzt und Heute aufzuschieben, längere Perspektive zu haben. Nicht nur in meine Sicht, finanzielle Sicht für 3 Tage oder 3 Jahre, sondern sie sagen, denk in einen Zeitraum von 30 Jahren, wenn du investierst. Jesus, der ultimative Investmentberater, er sagt, frag nicht nur, wie lohnenswert die Investition in 30 Jahren ist, sondern in 30 Milliarden Jahren. Sieh, denn in die Ewigkeit zu investieren ist nicht nur richtig, sondern es ist auch klug. Es macht schlicht und einfach Sinn. Es macht Sinn, unser Geld, auch unsere Gaben, unsere Zeit, unser Leben, dort zu investieren, wo es am wichtigsten ist. Und dort, wo wir am meisten davon haben. Jim Elliot, ein Missionar, der in den 50er Jahren gelebt hat und der von Indianern in Südamerika getötet worden ist. Die Menschen, die er versucht hat zu erreichen. Er hat seine Philosophie in dem einen Satz ausgedrückt. Er hat gesagt, derjenige ist kein Tor, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Oder John Wesley, dieser große Evangelist im 18. Jahrhundert. Er hat gesagt, ich bewerte alle Dinge nur nach dem Preis, den sie in der Ewigkeit wert sind. Die Menschen sagen, solch ein Denken ist weltfremd. Genau, es ist weltfremd. Aber ich sage, wenn du keine ewige Perspektive hast, dann bist du realitätsfremd. Und du wirst dein Leben hier nur verschwenden und unerfüllt und unzufrieden bleiben und arm sein in der Ewigkeit. Du bist realitätsfremd. Die Wahrheit ist, du lebst in Gottes Universum, ob du es glaubst oder nicht. Und die Realität ist, wir werden alle sterben. Und du kannst ja nichts mitnehmen, aber Jesus sagt, du kannst es vorausschicken. Schätze sammeln für die nächsten 50 Billiarden, Billionen von Jahren, für die Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Und Genügsamkeit, Zufriedenheit hier mit dem, was wir haben, ist nicht nur ein Leben oder ein Segen für unser Leben hier, sondern es befähigt uns auch für ewige Investitionen. Und hat somit ewige Auswirkungen. Paulus sagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich habe es gelernt, was für eine wertvolle Fähigkeit es ist. Zufriedenheit und Genügsamkeit mit dem, was wir haben. Das ist etwas, was wir lernen können und ich denke, was wir lernen müssen. Ich glaube, keiner von uns hier kann sagen, wie der Paulus, ich habe es gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich kann es zumindest noch nicht sagen, aber ich hoffe, wir alle können sagen, ich bin am Lernen, mich damit zu begnügen oder zumindest sagen, ich will lernen, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Wie hat der Paulus das gelernt? Vers 12, aus seiner Erfahrung. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. Habe es erfahren. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu haben. Und warum konnte er damit zufrieden sein? Vielleicht der zweite Punkt zu der Frage, wie konnte Paulus glücklich und zufrieden sein, obwohl er Mangel hat. Die erste war, er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Die zweite ist, weil Jesus bei ihm war, Vers 13, sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Sieh, der Paulus hatte die richtige Ausrichtung. Er schaute auf Jesus. Er hat seinen geistlichen Reichtum in ihm gesehen. Gesehen, Mann, ich habe das Wertvollste im Leben, das, worum es wirklich geht. Ich kenne Jesus. Und er hat gesehen, dass er mit ihm ist. Und er hat gewusst, dass er ihn liebt und hat ihm vertraut. Und Mann, wir können aufs Kreuz schauen, da sehen wir, wie sehr Jesus uns liebt, wie gut er es mit uns meint. Und wir können vertrauen, dass er nur das Beste zulässt in unserem Leben, das Beste für mich ewig gesehen. Und er hat versprochen, dass er mit mir sein wird und dass er mich mit allem versorgen wird, was ich brauche. Nicht unbedingt, was ich will, aber was ich brauche, wenn ich für ihn lebe. Hebräer 13,5 sagt uns, euer Wandeln sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Warum? Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Jesus ist mit uns. Jesus war mit dem Paulus. Und er sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Er hat ihn gestärkt, diesen Mangel auszuhalten und sogar zufrieden zu sein und mit Freude erfüllt zu sein. Frieden und Freude, die unabhängig ist von Umständen. Alles, was ich vermag, nein, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Manche nehmen diese Vers und haben diese Superchrist-Mentalität. Ha, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Ja, der Kontext ist eigentlich, Paulus sagt, ich kann in ihm Leiden ertragen. Ich kann Hunger ertragen und materiellen Mangel ertragen. Dazu kräftigt er mich. Also das war ganz kurz zum ersten Punkt. Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Schnell noch zum zweiten Punkt. Geben. Ist gut, dass wir das schnell machen müssen. Das Thema Geben ist immer ein unangenehmes Thema für die Zuhörer und für den Prediger. Für die Zuhörer, weil wir wahrscheinlich alle mehr geben könnten. Aber für den Prediger, weil manche denken, ah, der will nur Geld für sich selbst. Deswegen predigt er das. Und unglücklicherweise gibt es solche Prediger. Das ist wirklich eine Schande. Das bringt Gott Unehre. Aber trotzdem ist dieses Thema Geben wichtig für uns. Es geht um unseren Reichtum in Ewigkeit. Es geht Gott um Segen für uns. Wir müssen das verstehen. Und wir lernen in der Calvary Chapel nicht oft darüber, aber wir lernen über diese Dinge, wenn wir im Text drüber kommen. Und Gott spricht klar darüber. Übrigens, wir haben die Philosophie von offener Buchhaltung. Jeder kann kommen und einsehen, wofür wir das Geld verwenden, was er hier gibt. Das heißt, jeder, der regelmäßig zum Gottesdienst kommt und jeder, der regelmäßig gibt, hat auch ein Recht zu sehen, wofür wir das Geld verwenden. Wenn du nicht regelmäßig kommst, wenn du nicht regelmäßig gibst, dann geht sich auch nichts an, was wir mit unserem Geld machen. Oder mit dem Herrn seinem Geld, besser gesagt. Aber wenn du gibst und wenn du regelmäßig kommst, dann kannst du mit der Iris reden. Und sie wird dir gerne zeigen. Unsere Bücher aufmachen und du kannst sehen, wofür wir das Geld verwenden. Und übrigens, ich weiß nicht, wer wie viel gibt. Also keine Angst. Es gibt keinen, der euch kontrolliert. Der weiß, wie viel du gibst oder ob du überhaupt was gibst. Nee, das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Es gibt keinen Druck. Gott ist nicht interessiert an Gesetzlichkeit, dass wir irgendwas tun nur wegen äußerem Druck. Es geht ihm um unser Herz. Und so wollen wir das auch belassen. Wir haben eine Box hinten, da kann jeder reinschmeißen, was Gott ihm aufs Herz legt. Okay, geben. Ich habe vieles schon gesagt, also werde ich es kurz machen. Lies mal weiter in Vers 14. Er sagt doch, ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt, dass ihr mir gegeben habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Die Gemeinde in Philippi hat den Paulus von Anfang an unterstützt. Vers 17 ist ein wichtiger Vers. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Paulus hat gesagt, mir geht es nicht um mich, sondern mir geht es um euch. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, mich zu begnügen mit was immer ich habe. Mir geht es nicht um mich, mir geht es um euch. Es ist gut für euch zu geben. Ich suche die Frucht in eurem Leben. Wenn ihr gebt, dann zahlt ihr auf ein himmlisches Konto ein. Euer himmlisches Konto. Das ist, was ich suche, sagt der Paulus. Darum geht es beim Geben. Geben ist gut für uns. Gott sagt uns, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Es ist gut für uns zu geben. Das Erste, was wir geben als Christen, ist der Zehnte. 10% von jedem Pfennig, den ich einnehme. Und hey, wir sind nicht gesetzlich. Das ist ein Minimum. Wenn Gott dir das aufs Herz legt, kannst du ruhig mehr geben. In Wahrheit hat Israel im Alten Testament, die haben mindestens 2/10 eingesammelt, haben mindestens 20% gegeben. Im Neuen Testament wird der Zehnte kaum erwähnt, weil ich glaube, weil wo immer wir sehen, wo Menschen geben im Neuen Testament, ist es weitaus mehr. Zehnte wird auch der Erstling genannt. Zehnte sind die ersten 10%. Nicht das, was überbleibt. Malachi 3 hat der Herr uns gesagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Sagt uns dort auch, der Zehnte gehört dem Herrn. Gott sagt, es ist nicht deines, sondern das ist meines. Es gehört mir. Malachi sagt uns, wenn ich den Zehnten nicht gebe, dann bestehle ich wirklich Gott. Wir haben vorher schon gesagt, in Wirklichkeit gehört alles Gott. Und das ist die Sicht, die wir haben sollen. Und indem ich ihm den zehnten Teil zurückgebe, den ersten zehnten Teil, dann erkenne ich das an und ich drücke meine Dankbarkeit und Abhängigkeit von ihm aus. Zehnte ist eine Art, wie wir Gott an die erste Stelle setzen in unserem Leben. Zehnte ist nicht nur für Israel als Teil des Gesetzes. Abraham, Jakob hat den Zehnten gegeben, lange bevor das Gesetz überhaupt gegeben wurde. Zehnte ist der Teil von meinem Geben, über dem ich keine Kontrolle habe. Wie viel ich gebe oder wohin ich ihn gebe. Ich gebe ihn einfach dem Herrn zurück. Hey. Einfach in die Box. Gott, das ist deins. Wohin sollen wir den Zehnten geben? Malachi sagt uns, bring ihn ins Vorratshaus. Das war im Alten Testament der Tempel. Zu den Leviten gebracht. Das, was dem Tempel und den Leviten im Neuen Testament am nächsten kommt, ist die Gemeinde. Die lokale Ortsgemeinde und die Ältesten, die Leiter dieser Gemeinde. Wo sollst du den Zehnten hinbringen? Dort, wo deine geistliche Heimat ist. Wo dir das Wort Gottes gelehrt wird, deine Ortsgemeinde. Nicht irgendein übergeordnetes Missionswerk oder Missionare oder Hilfsorganisationen oder Pro-Life. Das Ideal wäre, dass die Gemeinde diesen Organisationen gibt und diese Organisationen unterstützt. Warum sagt Gott uns das? Mit Treue im Zehnten ist Segen verbunden. In Malachi sagt er, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr. Die einzige Stelle, wo Gott sagt, prüft mich darin. Prüft mich darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und Gott sagt nichts darüber, dass eine Gemeinde den Zehnten geben soll. Aber ich habe es am Herzen, dass wir als Gemeinde an den Punkt kommen, wo wir mindestens 10% von unseren Einnahmen in Mission stecken können und in die Hilfe von Bedürftigen. Ich hatte letzte Woche einen Pastor hier, einen Calvary Chapel Pastor aus Indien. Hey, die haben in 12 Jahren 18 neue Gemeinden gegründet dort, haben eine Bibelschule, wo sie Inder heranbilden, haben 3 Waisenhäuser, wo sie hunderte von Kindern versorgen. Mann, es gibt so viele gute Orte, wo wir investieren könnten. Unser Geld wirklich gut anlegen können für die Ewigkeit. Und wäre das nicht toll, wenn wir sogar eines Tages mehr für andere geben können, mehr für die Verkündigung des Evangeliums, als wir als Gemeinde selbst brauchen? Mann, das wäre ein Segen. Sehr toll. Wenn wir über den Zehnten hinausgeben, spricht die Bibel von Opfer. Malachi sagt auch, heb Opfer. Das heißt, wenn ich 10 Mark bekomme, gehört, eine Mark gehört dem Herrn. Er will, dass ich sie in die Gemeinde bringe. Ist erledigt. Aber über die restlichen 9 hat er mich als Verwalter eingesetzt. Und du kannst sie ihm gegenüber verantwortlich investieren. Und wenn du am Herzen hast, dass du mehr geben willst, bist du frei, das zu tun. Wann immer das du willst, wem immer du das geben willst. Ich meine, wir wollen natürlich gucken, dass wir unsere Finanzen gut anlegen, gut investieren in die Ewigkeit. Wir wollen genau schauen, wen wir unterstützen. Was glauben diese Leute, diese Missionare oder die Organisation, die wir unterstützen? Glauben die an die Bibel? Wie verwenden sie das Geld? Für sich selbst, vielleicht für irgendwelche Gebäude, um sich selbst ein Denkmal zu setzen? Und jeder Dienst hat Verwaltungskosten, ich rede davon. Aber gebrauchen sie es vor allem für sich selbst oder für irgendwelche Monumente oder kommt das Geld wirklich bei denen an, bei den Menschen, denen sie dienen? Wenn wir Hilfsorganisationen unterstützen, können wir fragen, predigen sie auch das Evangelium? Es bringt den Menschen nichts, wenn wir ihnen nur materiell helfen, sondern und sie ewig verloren gehen. Sie brauchen zuallererst Jesus. Also wir wollen weise investieren mit dem, was wir geben. Jetzt kurz noch ein paar Punkte übers Geben. Unser Geben gefällt Gott. Vers 18. Er sagt, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Die Bibel spricht von bestimmten Opfern, ihm unser Leben hinzugeben, ihn zu preisen, unser Lobpreisopfer, gute Werke in seinem Namen, wenn wir anderen Menschen das Evangelium weitererzählen und wenn wir geben. Das ist eine Art, wie wir Gott anbeten können. Gott sagt uns auch, wie wir geben sollen. 2. Korinther 9. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen habe. Nicht aus Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wenn du nicht mit einem frohen Herzen geben kannst, dann bitte gib nicht. Erspar uns und dem Herrn das Gejammer. Mit einem frohen Herzen. Warum will Gott, dass wir geben? Braucht Gott unser Geld? Braucht Gott, dass wir ihm geben? Es ist lächerlich. Nein, Gott sagt, ihm gehört alles. Wir brauchen das, dass wir geben, weil wir sind von Natur aus selbstsüchtig und materialistisch und Gott will uns davon heilen. Deswegen sagt er, gib. Beste Weg, um Selbstsucht und Habsucht zu heilen, ist zu geben. Also wenn du mit Habsucht kämpfst, hier ist ein gutes Rezept. Und Gott will, dass wir gesegnet sind, dass wir reich sind im Himmel. Wir haben schon drüber gesprochen. Geben ist gut für uns. Deswegen sagt Gott uns das. Und in was wir unsere geliebten D-Marks investieren, ist auch ein gutes Zeichen für uns. Wo unsere wahren Prioritäten sind in unserem Leben. Unser Geben ist ein geistliches Thermometer. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, der wird auch dein Herz sein. Und das stimmt. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Beispiel. Ich habe ein neues Auto. Also nicht neu, es ist 6 Jahre alt, aber es sieht noch ganz gut aus. Und plötzlich, wenn die Leute sagen, ah, kann ich das Auto borgen, hast du dieses... Ah. Mit der alten Karre, es war mir völlig egal. Aber plötzlich, du hast dieses neue Auto und du bist, ach, kann ich es herborgen? Und der Herr muss mich erinnern, hey, das ist mein Auto, nicht dein Auto. Und ich habe das gegeben für den Dienst, dass du andere Menschen segnen kannst und als Werkzeug. Aber wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist eine einfache Wahrheit. Und Gott will, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und auf ewige Dinge. Deswegen sagt er, wir sollen ihm geben, wir sollen ins Reich Gottes investieren. Das ist das Beste für dich. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Willst du ein Herz für geistliche Dinge? Hey, dann investiere ins Reich Gottes. Willst du ein Herz für Mission bekommen? Investiere in die Mission. Willst du ein Herz für deinen Mann oder für deine Frau? Dann investiere in sie. Mit deinem Besitz, mit deiner Zeit, dein Interesse. Gott sagt, wo dein Herz ist. Nein, umgekehrt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Weiterer wichtiger Punkt ist, wir können nie mehr geben, als wir zurückbekommen. Gott wird nie in unserer Schuld stehen. Wie gesagt, Gott sagt uns, wir sollen geben, nicht weil es erst braucht, sondern weil wir es brauchen, um unsertwillen. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Vers 19. Mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum. Und wie reich ist Gott? Sehr reich. Bill Gates ist nichts dagegen. Mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ich habe hier ein Zitat von einem erfolgreichen amerikanischen Geschäftsmann, der dem Herrn 90% von seinem Gewinn seines Unternehmens gibt. Und er wurde gefragt über das Geheimnis seines Erfolges. Und er hat einfach das gesagt. Er hat gesagt, ich schaufle einfach mein Geld hinaus und Gott schaufelt wieder zurück. Aber Gott hat die größere Schaufel. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Letzter Punkt, geben bringt Freude. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das stimmt. Wir wissen es aus unserer Erfahrung. Ich bin gesegnet, dass der Herr mir mehr gegeben hat, als ich für meine persönlichen Bedürfnisse brauche, sodass ich immer wieder geben kann, ins Reich Gottes investieren kann, Menschen, die es nötiger haben. Ich bin gesegnet und ich freue mich, dass wir als Gemeinde geben können. Es war eine Freude, mit der Christi, ihrem Vater, zu telefonieren, der sich bedankt hat für die Gabe, die wir gesammelt haben für ihn. Der war fast in Tränen nahe. Und ich habe ihm gesagt, hey, das ist von Gott. Das ist ein Segen, ist Freude. Es ist eine Freude zu hören, dass die Missionare, die wir unterstützen, dass sich da drei wilde Jungs bekehrt haben. Wir haben unsere Missionstafel unten. Lest den Bericht. Das ist eine Freude. Das ist Frucht, die auf unser Konto geht. Lesen wir vielleicht zum Abschluss von dem Thema 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Lass den Finger hier im Philipper, wir müssen noch die letzten Verse fertig lesen. Aber schlag kurz auf, 1. Timotheus 6, Vers 17. Guter Rat, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, und wir haben gesagt, das sind wir alle. Wir gehören zu der Top Class, zu den Reichsten dieser Welt. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Darum geht's. Das ist unser Verhältnis zu Besitz, zu geben. Lass uns noch kurz im Philipperbrief die letzten Verse lesen. Vers 21, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Mann, der Gefängnisdienst von Paulus hat Frucht gebracht. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für dieses wunderbare Buch. Dass du uns zeigen kannst, wie wir mit Freude leben können, ein erfülltes, ein zufriedenes Leben leben können. Dass du uns diese Schlüssel gibst. Und Vater, wir wollen dir Danke dafür sagen, dass es uns so gut geht. Danke, Vater, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir fahrbaren Untersatz haben, dass wir zu essen haben und Kleidung. Wir sind so reich beschenkt, Gott. Aber Vater, viel mehr als das. Danke für Jesus. Danke für diesen geistlichen Reichtum, den du uns geschenkt hast, Vater. Danke, dass wir erlöst sind, dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen. Gott, wir wissen, darum geht es wirklich im Leben. Beziehung mit dir und Vater, hilf uns mehr, diese ewige Perspektive zu haben. Wir stecken so fest, Herr, in diesem Materialismus und in diesem Denken dieser Welt. Mach uns frei, Gott. Vater, mach uns zu Menschen, die freudige Geber sind, die eine ewige Perspektive haben und dort wir investieren, wo es wirklich zählt. Mach uns frei von uns selbst, Herr, von unserer Selbstsucht. Wir danken dir, Herr, dass du uns liebst und dass du unser Bestes willst. Und wir wollen dir unser Leben hingeben. Herr, nicht nur ein bisschen was, sondern unser ganzes Leben. Wie wir gesungen haben, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, und dich lieben, Herr, und dir folgen und dir dienen. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir das tun können. Und beten dich an dafür und preisen dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.